auch wenn ich das immer so schwer nur hinnehmen kann und mit so Zähneknirschen, aber meine Erfahrung ist doch, dass bevor ich irgendwas verändern kann, ist so was wie eine Selbstakzeptanz oder um es mal mit so einem sehr wolkigen Begriff zu sagen, sowas wie Selbstannahme geben muss. Also wenn ich immer sage, ich will das nicht so, so will ich nicht sein, das nein, 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 das funktioniert nicht. Und der Weg aus einer Einsamkeit kann quasi durch über so ein, es ist fast so ein paradoxer Move zu sagen, ich bin, versuch mal, und auch das ist wieder ein sehr, sehr aufgeladener und vielleicht ein bisschen cheesy Begriff, aber ich versuche erstmal so ein bisschen dankbar zu sein für das, was ist, ja? Quasi eine positive Inventur zu machen. Ich glaube, es fängt mit so einer Akzeptanz an und Dankbarkeit, das muss ich mir richtig mental verordnen, ja, so eine Liste schreiben, eine Dankbarkeit, wofür bin ich heute dankbar, ja, und dann stelle ich fest, ja, also es war vielleicht ein erstmal einsamer Tag mit viel Einsamkeit zu erleben, aber da war die beiden netten Männer in der Kirche, da war, was weiß ich, die SMS von so und so, eine Anfrage von eurem Verein, ja, kommst du in unseren Podcast und so weiter, und dann kann sich was verändern. Aber es fängt mit so einer Akzeptanz an. Vieles, was ich mir so immer so gewünscht habe oder von dem ich glaubte, ich müsste es haben, das wäre, glaube ich, gar nicht gut für mich. Ja. Mhm.
Kopfsalat, der Freunde fürs Leben Podcast. Über Depressionen, Gefühle und den ganzen anderen Salat im Kopf.
Tag und herzlich willkommen bei Kopfsalat, dem Podcast von Freunde fürs Leben. Das hier ist die insgesamt schon, ich glaube, ungefähr 27. Folge, die ich hosten darf. Und jede Folge, aber wirklich auch exakt jede, habe ich begonnen mit Tag und herzlich willkommen bei Kopfsalat, dem Podcast von Freunde fürs Leben. Ich danke euch deshalb sehr, dass ihr trotzdem noch zuhört und es euch anscheinend nicht langweilig wird. Der kommende Satz, der dürfte euch auch bekannt vorkommen. Mein Name ist Sven Häusler und das hier ist die, Achtung, ab jetzt wieder aufpassen, erste Folge zu einem neuen Thema, nämlich Einsamkeit und Beziehung. Klingt im ersten Moment vielleicht ein bisschen widersprüchlich, aber gemach, es wird sich alles aufklären, weil ich euch nämlich nicht hängen lasse, sondern auch dieses Mal wieder hochklassigen Besuch habe. Er wurde 1967 geboren und ich gebe es zu, ich freue mich ein bisschen darüber, dass ich ausnahmsweise mal der, wenn auch nur ein bisschen Jüngere in dem Gespräch sein darf, sorry. Er ist freiberuflicher Journalist und Autor, hat seinen Magister in Amerikanistik an der Eberhard-Karls-Universität in Tübingen erlangt. Er war von 2004 bis 2010 Kulturredakteur von Spiegel Online. Er war bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und der Neuen Züricher Zeitung. Er schreibt Kolumnen für den Spiegel, für die Zeit und das Cicero-Magazin. Schreibt über Literatur, Kunst, Film, gesellschaftliche Fragen. In der Zeitkolumne »Das haben jetzt alle« bespricht er aktuelle Trends, ich würde sagen mit einem ironischen Blick. Zwei Bücher hat er auch geschrieben, nämlich »Desperado – Abenteuer eines Glückssuchers«. Und ein Buch mit dem Titel Hip-Hop. Der Titel gibt auch gleich Aufschluss über den Inhalt, was ich sehr mag. Finde ich sehr gut, sowas. Und wichtig für alles Folgende, in seiner Kolumne Me, Myself and I, genau, auch ein kleiner Querverweis zum Hip-Hop, für Spiegel Online, da schreibt er über Einsamkeit. Und für mich persönlich klingt es nach einem total interessanten Typen, den wir alle unbedingt mal kennenlernen sollten. Herzlich willkommen, Daniel Haas.
Ja, danke für die Einladung.
Schön, dass du dich auf den Weg gemacht hast, weil du lebst eigentlich in Hamburg, bist aber zu uns nach Berlin gekommen. Und das finde ich total schön, weil die Gespräche, wo man sich wirklich gegenüber sitzt, dann irgendwie nochmal mehr Spaß machen.
Ja, auf jeden Fall.
Daniel, vorab, ich muss unbedingt wissen, warum kannst du so gut Berlin an?
Ich habe ein paar Jahre hier gelebt, insgesamt 10 Jahre, und aber ich weiß gar nicht, ob das so authentisch ist. Ich tue halt so und ich finde es einen wunderbaren Sound. Also ich mag das Berliner, ich höre es sehr, sehr gern und ich versuche es manchmal ein bisschen nachzuahmen.
Ja, aber ich habe auf Insta was gesehen, wo du Berlinert hast, und eigentlich sträuben sich mir da immer die Nackenhaare, wenn Menschen, die nicht aus Berlin sind, Berlinern. Mhm. Und in dem Fall dachte ich aber wirklich so, er lebt in Hamburg, aber er scheint in Berlin aufgewachsen zu sein. Also Glückwunsch dazu, du hast da ein großes Talent.
Das freut mich, dass es nicht allzu peinlich rüberkommt.
Nee, gar nicht. Ich musste sehr lachen. Also nicht wegen des Berlinerns, sondern wegen des sonstigen Inhalts. Wir beginnen jede Folge gerne mit der Erzählung eines kleinen Highlights der Woche. Daniel, hast du uns ein schönes Highlight mitgebracht, was dich in letzter Zeit beschäftigt hat?
Ja, und es ist ein bisschen corny, weil das in einer Kirche stattgefunden hat. Also ich bin so ein Feiertags- und Weihnachtschrist, ja, der also dann einmal im Jahr in die Kirche wackelt. Aber ich weiß, mit einem Freund, der nahm mich mit in eine Kirche, und das Ritual am Ende war, dass man sich zu den Nebenleuten umdreht, hinten vorne, und mit der Ansage, geben Sie ein Zeichen des Wohlwollens und Miteinanders. Und man schaute sich dann an und gab sich die Hand. Also wirklich wildfremde Leute. Und ich schaute einem Herrn und seinem mutmaßlich 20-jährigen Sohn so um den Dreh ins Gesicht. Und das war toll. Wir lächelten uns an, und es war so eine kurze Verbundenheit. Und für einen Moment fiel der ganze Stress von mir ab und die ganzen Grübeleien, mit denen man ja auch in der Kirche sich so beschäftigen kann. Und das war ein sehr schöner Moment.
Oh, wie schön.
Jo.
Hast du normalerweise, weil ich hatte ein bisschen ähnliches Erlebnis neulich, nämlich auf einer Demonstration, wo man aufgefordert wurde, so, wir greifen uns das an den Händen und bilden eine riesige, und ich tue mich da tendenziell eher schwer mit,
ja,
so fremde Menschen und so Gemeinschaftserlebnisse herbei zu forcieren. Und das war dann aber eigentlich auch ganz schön gut.
Ja, also ich kann das total nachvollziehen. Ich bin auch nicht touchy oder also das Körperliche ist mir, ich bin da eher distanziert. Aber das war nun, weil es auch so verordnet war und in diesem Rahmen dieses Rituals. Und dann war das diesen beiden erwachsenen Männern, einem jungen Mann und einem älteren Mann, in die Augen zu schauen, dieses wohlwollende Lächeln, das war einfach toll. Es war ein Moment der Verbindung. Ja. Mhm.
Könnte alles so einfach sein, ne?
Ja.
Oder das denke ich dann in so einer Situation, wenn man sich dann, also dann guckt man, genau, fremden Menschen in die Augen, und wenn da Wohlwollen zu finden ist, dann denkt man so, kriegen wir schon alles hin, gemeinsam.
Und das stimmt ja auch, es ist ja auch so ein Klassiker und so ein Klischee, aber wenn man Menschen anlächelt, also es ist sehr schwer, nicht auf ein Lächeln einzusteigen, nicht zu reagieren. Also dann noch missmutig so die finstere Visage weiter zu vor sich herzuschieben, das ist schwierig. Also
ich habe ein ganz anderes Highlight. Ich habe den Nachteil und gleichzeitig manchmal auch einen Vorteil, dass ich ein Kurzzeitgedächtnis habe. Ich vergesse Sachen ganz schnell wieder. Und ich habe gerade eine Wiederentdeckung von Meli Kiak. Meli Kiak, Autorin von Büchern, und sie schreibt für Zeit und Zeit Online. Und ich habe gerade ihren neuen Newsletter, sie hat eine Theaterkolumne fürs Maxim Gorki gelesen, und ich kann nur jedem empfehlen, lest ihre Bücher, abonniert diese Theaterkolumne bitte, erfreut euch an ihrer Intelligenz und an der Schönheit ihrer Texte und an ihrem Humor. Euer Leben wird danach nicht mehr das gleiche sein wie vorher, aber es wird
sehr gut,
sehr, sehr viel schöner sein. Genau, Bücher geschrieben, Frau sein, werden Sie uns mit Flixbus deportieren, ist ein anderer Titel. Und das Letzte, was ich gelesen habe, war, Herr Kiak dachte, jetzt fängt der schöne Teil des Lebens an. Was ein unglaublich trauriges und in all dieser Traurigkeit dann eben trotzdem so schönes und tröstendes Buch ist. Und ja, sie war mir irgendwie aus dem Hinterkopf gefallen, und dann habe ich diesen Newsletter gelesen, und dann ist mir wieder eingefallen, wie großartig diese Texte sind. Das war meine Highlight.
Ah, okay, ja.
Daniel, andere Menschen schreiben Kolumnen über absurde Alltagssituationen, über Essen oder irgendwie sowas. Du hast dir ein richtiges Feelgood-Thema rausgepickt, dann schreibst du eine Kolumne über Einsamkeit. Warum?
Das war tatsächlich viel weniger ein journalistischer Impuls als so ein, auch wenn es jetzt so ein bisschen wehleidig klingt, so ein eigenes Betroffensein, ein Betroffenheitsgefühl. Und dann im Zuge der Recherche sah ich, dass es tatsächlich eine Konjunktur hat, das Thema, und das ging auf einem sehr kurzen Dienstweg mit dem Spiegel sehr gut, weil das zwei tolle Ressortchefinnen sind, die dort des Lebenressorts, die sofort darauf angesprungen sind. Aber ich schreibe am liebsten und auch am besten und am leidenschaftlichsten doch über die Themen, die mich tatsächlich interessieren. Und das war nun etwas, was ganz oben auflag vom Empfinden her. Mhm. Da gibt es natürlich eine Geschichte dazu und es erschien mir als ein Thema, was nicht jetzt totgeschwiegen wird, aber zu sagen, ich bin einsam oder ich fühle mich sehr einsam, das hat so einen Beigeschmack. Da kommen alle möglichen Empfindungen ins Spiel, über die wir sicher auch noch reden, Scham und so weiter. Das sagt man eher nicht. Ne? Man sagt, ich war jetzt viel allein in letzter Zeit oder ich habe mich doch zwischenzeitlich sehr allein gefühlt. Aber zu sagen, ich bin einsam, das ist schon eine sehr harte Diagnose. Aber ich dachte, genau darum geht's. Und ja, und dann habe ich einfach drauf losgeschrieben. Ja.
Wow, was ist denn dein persönlicher Bezug? Oder wie hast du denn persönlich Einsamkeit erlebt, dass du sagst, ja, da bringe ich tatsächlich nicht nur den Blick von außen, die Außenperspektive mit, sondern da kann ich tatsächlich mit Hand und Fuß drüber schreiben.
Ja, also der Hintergrund ist ein Burnout im Jahr 2019, wo ich also einfach übel weggebrezelt bin, im Sinne von, ich war fast drei Jahre lang nicht mehr arbeitsfähig. In dieser Zeit, also 2019, 2020, kam Covid, das kam noch oben drauf, das verstärkte das alle, die ganze Misere noch. Und in dieser Zeit verabschiedete sich meine Mutter, um es mal so ein bisschen kariert zu sagen, mit einem assistierten Suizid, also mit einem Sterbehilfeverein. Meine Partnerin verließ mich, verständlicherweise total erschöpft durch diese lange Zeit des Dramas und der Belastung. Und ich glaube, also das reicht aus, dass man sich wirklich sehr einsam fühlen kann. Und weil wir ja auch das heutige Thema, also auch Beziehungen sprechen, dann kam noch eine ganz, ganz vertrackte Beziehungsgeschichte dazu. Und dann war nicht so das Paket perfekt, um sich richtig übel einsam zu fühlen.
Jetzt ist ja... Also das zu empfinden, und du hast es ja gerade schon angerissen, das zu empfinden ist ja das eine und es zu erleben, aber es dann auch zu äußern, ist ja echt nochmal ein ganz anderer Schritt. Also zu äußern im Umfeld oder dann sogar, wie in deinem Falle, zu sagen, und jetzt schreibe ich noch eine Kolumne drüber und sehr, sehr viele Menschen erfahren davon, wie ist denn dir der Schritt gelungen überhaupt, zu sagen, ich gehe damit raus?
Ja, das so in der Frage lauert, finde ich, noch die andere Frage drin, ist das nicht fast ein bisschen paradox, ja? Also sich publizistisch so auszumehren und so präsent zu sein und gleichzeitig über Einsamkeit zu sprechen. Das passt sehr wohl zusammen, aber das ist eine Frage, die ich mir auch selber stelle und die mir auch immer wieder gestellt wird: Was, du fühlst dich einsam, wie kann das sein? Du bist doch vernetzt und publizierst und pipapo. Da kommen so zwei Tendenzen zusammen. Es ist sicher so eine Begabung fürs Einsamsein und andererseits habe ich eine extrovertierte Seite. Ich habe ein großes kreatives und publizistisches, jetzt würde man vielleicht ein bisschen schärfer sagen, auch so ein narzisstisches Bedürfnis. Ich glaube, das braucht man auch als Journalistin oder Journalist, sonst kann man an diesem Markt schwer bestehen. Und diese beiden Tendenzen, die verschränken sich da. Und die Kolumne selber funktioniert nur, weil ich tatsächlich versuche, da muss ich mich manchmal sogar an die Kandare nehmen, da sehr direkt, unvermittelt und, um mal dieses Modewort zu gebrauchen, authentisch zu sein. Das heißt, das nicht zu polieren, nicht versuchen, besser dazustehen, als man tatsächlich, also in dem Fall ich, als ich tatsächlich dastehe. Und manchmal wird mir selber so ein bisschen mulmig bei den Themen. Und dann bin ich froh, wenn mein bester Freund sagt, nee, kann man so machen, oder es ist nicht peinlich.
Ja, weil das ist, also ich stelle es mir emotional anstrengend vor, weil du ja beim Schreiben sicherlich dann eben auch nochmal in Zustände gehst oder dich mit konfrontierst mit dem Thema, das man ja eigentlich auflösen möchte. Ist das darüber Schreiben Teil des Auflösungsprozesses?
Ja, auch das ist ja so ein Modewort, Ermächtigung. Es hat auch was mit Ermächtigung zu tun. Also in dem Moment, wo ich drüber schreibe, bin ich nicht mehr in dem Maße das Opfer oder das, dann gehen auch solche vertrackten Gefühle wie Selbstmitleid oder Groll und Zorn, die lösen sich auf in der konkreten Besichtigung sozusagen des Erlebens und des Phänomens. Und bisweilen packt mich auch so ein richtig kämpferischer Furor und ich denke, ja klar, das ist übel, aber da kann man was machen oder da müssen wir was machen, wir, die wir uns oft einsam fühlen oder marginalisiert sind oder wie auch immer. Also da kommen mittlerweile ganz verschiedene Empfindungen zusammen.
Wenn ich jetzt ein Mensch bin, der diesen Zustand der Einsamkeit und wir reden ja hier eben nicht vom Alleinsein, vom selbstgewählten, ach, ich verbringe auch mal gerne einen Abend mit mir selber oder so, sondern wirklich von dem Zustand der Einsamkeit, wenn ich diesen Zustand noch nie erlebt habe, wie würdest du als Mann des Wortes das umschreiben oder was ist für dich eine treffende Definition von diesem Zustand?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, daran haben sich auch schon große Dichterinnen und Dichter versucht.
Verdammt.
Ich würde aus dem Bauch sagen, das sind so eine Gemengelage aus, da ist auf jeden Fall drin, Sehnsucht ist da drin, nach verstanden, angenommen zu werden, sich zu verbinden. Da ist drin Scham, ein Gefühl, nicht wirklich verstanden zu werden. In irgendeiner schlecht belüfteten oder schlecht ausgeleuchteten, düsteren Ecke oder vielleicht gar nicht so düsteren Ecke, mit der irgendwie nicht gesehen zu werden. Das sind vielleicht so die Empfindungen, die sich da mischen. Mhm. Und auch so ein Gefühl von so einer Ohnmacht, egal, weil natürlich kann ich jetzt sozial interagieren, ich kann mich vernetzen, ich kann kommunizieren und dennoch wird es so einen unauflösbaren Rest von isoliert sein, der bleibt. Und das ist schmerzhaft dann. Also ich hoffe, das war jetzt so eine Ansatzweise.
Ja, also spielt es eine Rolle, was man als, also es ist ja immer deine persönliche Perspektive darauf, ich erwarte jetzt keine wissenschaftliche von dir, so spielt es eine Rolle, welche Maßstäbe mir begegnen dafür? Also hat es zu tun mit in welchem Umfeld ich mich bewege, weil es dann mit Vergleichen zu tun hat? Oder würdest du sagen, es ist einfach ein Gefühlszustand, den man jetzt auch gar nicht an irgendwas bemisst oder so, sondern man fühlt das und Punkt?
Nein, ich glaube, wir sind ja so alle eingelassen in soziale Strukturen, in kulturelle, also in gesellschaftliche. Das ist davon nicht unabhängig. Mhm. Und ich bin jetzt zum Beispiel ein Mann, du hast ja vorhin unsere Jahrgänge erwähnt, ja, ich bin ein Mann, ich bin 57, ich lebe allein, ich habe keine Familie, meine Eltern sind beide tot, ich habe keine Geschwister, keine Kinder. Das verstärkt natürlich, sagen wir mal so, das lädt so einen Kontext natürlich nochmal ganz anders auf und prädestiniert einen für Einsamkeitserfahrungen. Wobei ich sagen würde, man kann, natürlich gibt es, und dafür gibt es auch viele Belege, Menschen, die in Beziehungen leben, in Familien und so weiter, sie extrem vernetzt und eingespannt sind sozial, die sich auch einsam fühlen. In meinem Fall, es hat sicher mit den Lebensumständen zu tun, aber es hat auch was mit einer gewissen, ich würde fast sagen, Begabung fürs Einsamsein oder für eine bestimmte Begabung dafür. Ja. Mhm. Und da bin ich auch, da ist man nicht nur das Opfer, es gibt eine Disposition im Hintergrund, wo solche Empfindungen besser gedeihen können, ja.
Mhm. Du hast was geschrieben und das würde ich kurz zitieren. Ich hole es mal kurz vor. Genau, das ist nämlich in der Kolumne, die eine Ausgabe war über das Thema die Einsamkeit in der Literatur. So, und da erwähnst du ein Essay in der Zeit von Volker Weidermann, Literaturkritiker und Publizist. Und es geht um Space Oddity von David Bowie, um den Song. Und dann schreibst du bezugnehmend auf David Bowie, der in seinem Song Space Oddity die Einsamkeit des Weltraumfahrers besingt, schreibt Weidermann, auf festem Grund lässt es sich wunderbar in die letzte Einsamkeit des Weltalls tanzen. Dann schreibst du weiter, ich habe bislang keine bessere Zusammenfassung des Einsamkeitsdilemmas gelesen als diesen Satz. Einen festen Grund haben und dann in entlegene Sphären davonschwirren, das ist köstliches Alleinsein. Ohne diesen festen Grund aber ist Einsamkeit schmerzhaft, belastend und kraftraubend. Und ich muss noch ein Stück vorlesen. Mhm. Der feste Grund, so man ihn denn hatte, löst sich beim vielen Allein- und Einsamsein sogar auf. Meine Erfahrung ist, dass die beste Lebensgrundlage nicht statisch, sondern beweglich ist. Sie besteht aus sich verändernden Beziehungen zu anderen Menschen. Alles andere, Geld, Besitz, Prestige, Status, aber auch Kunst und Kultur ist bestenfalls ein doppelter Boden. Geht er zu Bruch, landet man auf dem harten Untergrund der Tatsachen. Und von dort aus ist es manchmal nur ein Schritt in den Abgrund von Hoffnungslosigkeit und Verzweiflung.
Oh Gott, das ist ja furchtbar.
Mich hat das
wirklich.
Nee, ich finde es ganz.
Sowas?
Ich, ja, du, es sind deine Worte. Mich hat's wahnsinnig berührt, weil ich ein Leben führe, das glücklicherweise eine Struktur hat, ein Umfeld hat, familiäre Verbindungen hat. Und trotzdem ist mir immer bewusst gewesen, dass das ganz fragil ist. Und dass das alles ganz fragile Gebäude sind, die sich jederzeit ändern können. Durch den Verlust von Familienmitgliedern, du hast es erlebt, durch das Ende von Beziehungen und auf einmal ist das dieses sich gut anfühlende feste Gerüst auf einmal gar nicht mehr so gegeben. Und das war mir immer bewusst, aber ich hätte nicht diese Worte hier gefunden wie du. Und was mich total interessiert, ist, dass du schreibst, meine Erfahrung ist, dass die beste Lebensgrundlage nicht statisch, sondern beweglich ist. Und das finde ich ein total tröstenden und hilfreichen Gedanke und würde gerne darüber noch mehr wissen, wie das konkret für dich aussieht, diese statische Lebensgrundlage, eben nicht statische Lebensgrundlage.
Ja, also ich denke, dass, glaube ich, lebendige, respektvolle und auch wirklich gehaltvolle Beziehungen, die müssen, die werden sich verändern, weil auch wenn Menschen natürlich sehr loyal sind. Mein engster Freund, wir kennen uns seit 27 Jahren, er ist ein gutes Beispiel, er taucht auch manchmal in der Kolumne auf, er ist ein gutes Beispiel. Und er ist sehr loyal und sehr fürsorglich, obwohl er ein ganz anderes Leben führt als ich, als zweifacher Familienvater und Brüder und hast du nicht gesehen. Und dennoch, auch diese Beziehung ist in Bewegung. Aber sich, also andere und sich selber festzuschreiben auf eine bestimmte Rolle in Beziehungen, das muss so sein und das wird immer so sein, das, glaube ich, ist nicht zielführend oder kann eine Sackgasse sein. Und wie es in der von dir vorgelesenen Passage ja auch ist, wie ich da, das würde ich jetzt auch nochmal, weil ich das gehört habe, total unterschreiben, also so cheesy und trivial das klingt, äußere Faktoren, also Besitz, Prestige, Status sind nicht essentiell für ein gelungenes Leben, wenn ich das definiere als Verbundensein mit anderen Menschen. Mhm. Das ist eine Sackgasse. Und ich weiß das aus meiner eigenen Familie. Also die anonymen Alkoholiker, diese Genesungsgemeinschaft, die warnen vor einer Sache, dass man sich verlässt auf oder people, places and things, sagen die. Also wenn du versuchst, wenn du glaubst, du wirst dein Seelenheil oder deine Befindlichkeit in essentieller Weise ändern können und dich selber ändern können und dein Lebensglück erlangen, indem du den Ort wechselst, Menschen austauschst oder dein Glück an Menschen heftest, also in so einem ganz fast zwanghaften, essentiellen Sinn, oder glaubst eben die nächste Gucci-Handtasche oder was es auch immer ist, das ist eine Sackgasse und es wird nicht funktionieren. Und ich muss sagen, ich habe es auch wirklich probiert mit den People, Places and Things und es funktioniert tatsächlich nicht. Ja.
Okay, also aus erster Hand können wir erfahren. die Gucci-Handtasche bringt es dann doch nicht.
Ja, bei mir wären es dann eher so Hermes-Krawatten oder so, als ich es mir noch leisten konnte. Und nein, also ist innerlich super trivial. Ist so lange trivial, bis man es selber schmerzhaft begreift und das sozusagen in den Eingeweiden ankommt. Dieses Wissen, was wir natürlich alle sagen würden. Wir sind ja jetzt keine krachenden Materialisten und keine Ahnung.
Ich schon.
Nee. Gut, dass du es sagst. Das sind. Wow, dieser Hermes-Gürtel, der gefällt mir echt gut. Aber jetzt sind wir ein bisschen so weggetrudelt. Ja, das ist so ein bisschen das Vertragte. Ne? Beziehungen sind ganz entscheidend. Um nicht in dem Einsamkeitsknast zu versauern und zu verzweifeln. Und gleichzeitig muss ich doch anerkennen und auch aktiver Teil dessen sein, was man so eine Dynamik nennt in Freundschaften und Beziehungen, auch aufgeschlossen sein. Also diese Szene aus der Kirche war ja, ich hätte ja auch danach hingehen können und sagen, sie zu begrüßen oder ihnen die Hand zu geben, das war ein toller Moment. Ich heiße übrigens Daniel, wie heißen Sie? Da hätte der was gesagt, der andere hätte was gesagt, nicht? Also eine Aufgeschlossenheit und Bereitschaft für so eine Dynamik im eigenen Leben, die muss schon da sein. Und ich glaube, dass das einsame Menschen oder Menschen, die sehr geplagt sind davon, das wird dann irgendwann immer schwieriger. Da gibt es sehr viele Hemmnisse und die bauen sich auch immer weiter auf.
Mhm. Wie war das bei dir? Also die Erkenntnis zu haben, okay, die Hermes-Krawatte ist es nicht. Es sind dann doch eben menschliche Begegnungen, menschliche Beziehungen. Zum einen, wie gut gelingt dir das? Weil ich kenne es total gut. Ne? Also lernst du jemanden neuen kennen und denkst so, hey, eigentlich habe ich in meinem Leben aber gar keine Zeit für eine Freundschaft. Oder also, wie erinnerst du dich immer wieder daran, wie wichtig das ist und wie gut gelingt es dir, dem nachzugehen?
Ja, zum einen habe ich es in meiner Familie gesehen. Ich komme aus so einer besitzbürgerlichen oberen Mittelschichtsfamilie und wo materielle Werte, das bürgerliche Dekorum, die Kulisse sehr, sehr wichtig waren, extrem wichtig für meine Mutter, für meinen Vater, für meinen Stiefvater. Und die sind hinter diesen Kulissen, und das sage ich heute ganz ohne Aggression und Häme, sondern eher mit Mitgefühl, die sind hinter diesen Kulissen wirklich vereinsamt und versauert. Das muss man leider sagen. Und wir haben ja gesagt, People, Places and Things, also Menschen, Orte und Dinge. Und was Menschen angeht, also ich hatte dann 2022 eine Begegnung mit jemandem, da dachte ich, jetzt erfüllt sich mein Leben und das ist jetzt die Belohnung, das ist ein total kindischer Gedanke, aber jetzt die Belohnung für all die Unbill und den Kummer und so weiter. Und habe also wirklich alles in diesen Menschen hineinprojiziert. Und das ist auch, wie man jetzt so schön sagt, krachend gescheitert. Das funktioniert nicht. Ja. Es wird dem anderen oder der anderen nicht gerecht und einem selber auch nicht.
Weil dann die Ansprüche zu groß werden und sich zu sehr fokussieren auf einen Menschen? Oder weil der Anspruch und die Wirklichkeit eine zu große Diskrepanz haben?
Zweimal ja. Ja, natürlich. Also man überfrachtet den anderen oder die andere mit, genau wie du sagst, mit großen Ansprüchen, projiziert alles Mögliche auf die Person und sieht sie dann gar nicht mehr und das Ganze ist dann so ein starres Tableau von Ansprüchen, Hoffnungen und Enttäuschungen und darüber ist die tatsächliche Begegnung, geht kaputt, ja. Das klingt jetzt also so wahnsinnig reflektiert, wie ich das sage und so kultiviert. Also das war schon übel, wie ich auch diesen Menschen überladen habe mit Wünschen und Vorstellungen und das konnte nur schief gehen.
Mhm. Du hast darüber auch in der Kolumne geschrieben und wir reden jetzt in dem Falle von einer Liebesbeziehung. Ist ja auch ein Wort, was viel benutzt wurde, toxische Beziehung, aber es ist ja eine Wechselwirkung, ne? Also es ist ja da scheint ja eine Dynamik zu entstehen, von der beide Seiten sich was Positives erhoffen, es sich dann aber als was Negatives oder ja, was Negatives herausstellt. Was ist denn der Weg daraus nach deiner Erfahrung?
Naja, es gibt einen Psychologen in Hamburg, der Christian Hemschemeier, der ist bekannt geworden, er hat sich spezialisiert auf so sogenannte toxische Beziehungsverhältnisse und der sagt, hat eine sehr simple Definition für toxische Beziehungen, der sagt, toxische Beziehungen sind Beziehungen, die süchtig machen. Das heißt, sie funktionieren gemäß der Logik einer Suchterkrankung. Das heißt, ich werde in einer gewissen Weise abhängig, dann kommt Leugnung und Rationalisierung, also es schadet mir, es schadet dem anderen. Dann fängt man so eine Leugnung an, nein, wir kriegen das hin. Gemäß einer Suchterkrankung wird die Dosis gesteigert, die Anstrengungen werden noch erhöht, es wird immer dramatischer, immer schmerzvoller. Und wenn man diese Parallele weiterverfolgt zu einer Suchterkrankung, dann hilft nur Kapitulation zu sagen, wir schaffen das nicht. Und dann Abstinenz. Und wie du das eingangs genau richtig gesagt hast, das ist nicht, es gibt sicher die Spielart, maligne Narzissten, also Psychopathen, ja, die also Leute wirklich ruinieren und zerstören wollen. Das ist, war überhaupt nicht meine Erfahrung, die ich da gemacht habe. Im Rückblick muss ich eher sagen, ich sehe meine toxischen oder süchtigen Anteile, sehe ich sehr, sehr deutlich und wie gesagt, diesen Menschen auch in einer gewissen Weise als Betäubungsmittel, benutzt habe oder die Vorstellung von ihm und das kann nicht funktionieren. Das endet in einer schweren, herben Enttäuschung, für die in meinem Fall der andere oder die andere in diesem Fall gar nichts kann, ja. Mhm. Oder sehr, also und da hilft nur Abstinenz. Jetzt habe ich ein bisschen weit ausgeholt, aber und das heißt wirklich, so schmerzhaft das ist, sich wirklich zurückzuziehen, klare Grenzen zu wahren, was sehr schwierig ist, ja. Wir wissen ja von Suchterkrankungen, Menschen werden rückfällig und auch da, also ich habe das auch in meinem Freundeskreis und in meinem Umfeld gesehen, wie mühsam das ist, sich da rauszuwursteln, was man übrigens auch nicht alleine schafft,
ja. Ja, du hast es gerade gesagt, Kapitulation. Ich hätte es jetzt wirklich auch als außenstehende Person eher als Größe empfunden, das zu sehen, zu reflektieren und daraus Konsequenzen zu ziehen. Das sind ja echt alles total große Schritte. Und tatsächlich auch, du hast vorhin gesagt, das ist ein Modewort, aber eher was Selbstermächtigendes, als zu kapitulieren. Was hat dir denn bei den Einsichten oder an den Punkt zu kommen, wer oder was hat dir dabei geholfen, zu sagen, okay, wow, jetzt öffne ich nochmal meinen Blick, gehe den Schritt raus aus der Situation und muss einfach zugestehen, das tut mir und der anderen Person hier überhaupt nicht gut.
Naja, Kapitulation heißt, ich komme an einen Punkt, wo ich sage, ich weiß nicht, wie ich das ohne schaffen soll, die Droge, den Menschen, was auch immer. Ich weiß aber auch, ich kann auf gar keinen Fall so weitermachen. Und in diesem Zwischenbereich ist wirklich die Essenz von Einsamkeit spürbar. Ja. So wie es bisher ging, geht es auf keinen Fall, aber ich weiß gar nicht, wie es weitergehen soll ohne diesen Menschen, ohne die Droge, was auch immer. Und dann, ich weiß nicht, dann muss die Verzweiflung so groß sein, dass man an den Punkt gerät, zu sagen, also was auch immer kommt, wie schlimm das auch oder beängstigend das ist, es wird auf jeden Fall, es kann nicht so schlimm sein, wie das, was wir gerade erleben. Und an diesem Punkt muss man geraten. Und es ist natürlich ganz entscheidend, dass man dann, dass man Freundinnen und Freunde, Helferinnen und Helfer hat, weil alleine, so wie man auch alleine von Drogen nicht loskommen kann, schafft man das nicht.
Mhm. Das heißt, du hast in deinem Umfeld Menschen gehabt, die dich gut genug kannten und nah genug an dir dran waren, um sagen zu können, Daniel, wir müssen mal reden.
Ja, das war noch sehr viel dramatischer. Der so, es gibt sozusagen zwei beste Freunde und der eine hat gesagt, ich kündige dir hiermit die Freundschaft, weil ich bin nicht das Publikum deiner Zerstörung. Und das war natürlich, das war dramatisch. Aber es ist nochmal ganz wichtig, für mich ganz wichtig zu betonen, dass es ist nicht sozusagen, dass es da so einen romantischen Unhold gab, der den armen Daniel Haas in irgendeine schreckliche Geschichte verstrickt hat, sondern also weit davon entfernt. Was auch geholfen hat, ist, dass die Betreffende, der Spielpartner in diesem Szenario dann irgendwann auch sehr, sehr strikt und sehr klar geblieben ist. Das Schlimme an toxischen Beziehungen, um mal in der Mangelung jetzt eines präziseren Worts, ist ja oft, dass die Akteurinnen und Akteure immer wieder, also noch eine Runde drehen, noch eine Runde drehen, noch eine Runde drehen. Das ist also, man kann sich da ja über Jahre mit blockieren und beschädigen. Das ist zum Glück hier nicht passiert, auch weil diese andere Person sehr, dann doch sehr klar war an einem gewissen Punkt, was ich am Anfang furchtbar empfand, nicht? Um es mal ganz plump zu sagen, wenn du drauf bist, willst du ja erstmal keine Grenze akzeptieren, ja. Mhm. Aber das war sehr, insofern ist diese Sache, aber die Sache ist, insofern eine sehr wichtige Erfahrung und ein Aspekt von Einsamkeitsempfinden, der mir wichtig war, und darüber zu schreiben.
Ja. Würdest du denn in deiner Wahrnehmung, würdest du sagen, dass sich so gesamtgesellschaftlich, was für eine Entwicklung hatten das genommen? Also gerade wenn wir jetzt darüber reden, dass die empfundene Einsamkeit oder der Zustand der Einsamkeit eine Diskrepanz sein kann zwischen den Erwartungen und der Realität, da würde ich jetzt für mich persönlich sagen, hilft mir sowas wie Social Media oder eine vermeintliche Vernetzung, eine Online-Vernetzung nicht, weil ich oft das Gefühl habe, dass das gibt mir ein Fake-Gefühl von Geborgenheit.
Das trifft so. Sehr gut, sehr, sehr gut formuliert, ja.
Und sind wir da auf dem falschen Weg, gesamtgesellschaftlich? Was ist deine Einschätzung?
Ja, es ist schon ein Paradox, nicht, dass wir uns jetzt auf, weiß nicht, wie viele Dutzend Dating-Seiten vernetzen können, was ja vor 20 Jahren noch nicht der Fall war, auch vermutlich in der Intensität, auch vor 10 Jahren noch nicht. Und trotzdem hat man das Gefühl, alle werden immer einsamer. Es gibt ja mittlerweile auch Kolumnen und viele Texte darüber, wie dieses Online-Dating Leute also noch weiter isoliert, belastet und stresst. Also wie du sagst, das ist eine Simulation von tatsächlicher Verbindung. Das ist eine Vernetzung, aber hat was Illusionäres und es fühlt sich an wie eine große Simulation, wo ich irgendwie eine gute Figur machen muss, um da mitzuspielen. Aber am Ende sitze ich doch wieder alleine da, nicht?
Was ist denn deine Konsequenz daraus? Oder wie handelst du das für dich? Also für mich ist das immer so ein Experimentierfeld. Also ich merke dann immer, ich probiere das mal aus, eine Woche lang mich da nicht so rein zu begeben, dann doch wieder mehr. Also ich rede jetzt wirklich von sozialen Medien und versuche mich dabei zu beobachten. Was macht es mit mir? Tut es mir gut? Manchmal, es gibt ja auch ganz viele positive Aspekte daran, die mir Freude machen oder die mir Informationen liefern, die mir durchaus auch gut tun. Aber es ist immer so ein Hin und her lavieren. Wie ist das für dich? Hast du da so einen Fahrplan, wie du damit umgehst oder was dir gut tut? Oder?
Ja, das ist ein guter Begriff, Fahrplan. Man müsste das quasi kuratieren. Man müsste sagen, das mache ich jetzt abends mal eine halbe Stunde Insta und eine halbe Stunde, was weiß ich, LinkedIn. Ja. Aber meine Erfahrung ist, gerade wenn ich alleine bin, oder ich bin ja recht viel alleine, gerade in den Abenden, also dann oder an den Wochenenden, dann entwickelt das eine üble Eigendynamik. Ja. Und du hast recht, natürlich, auf Insta sind auch tolle Comedians und Comedians und ist auch ein lustiger Quatsch. Und wenn man sich für was weiß ich, welche Themen, Mode interessiert, Film und so weiter, das ist auch eine tolle Inspirationsquelle. Aber ich kann das nicht so kuratieren, so auf so eine gepflegte Art, sondern ich denke dann, jetzt habe ich 3 Stunden mich damit weggeknallt und ich fühle mich richtig elend. Und wieder habe ich 12 Personal Coaches gehört, die mir alle erklären, wie es eigentlich zu laufen hätte und wie man die Beziehungen optimiert und was Männer wollen, was Frauen wollen. Und ich bin total erschöpft. Ja.
Was wollt ihr alle von mir?
Ja, genau. Und hätte vielleicht doch besser einen Freund angerufen oder eine Freundin oder was weiß ich gemacht, ja. Mhm. Das klingt jetzt so ein bisschen kulturpessimistisch und so sehr, sehr konservativ, aber und bei Dating-Plattformen denke ich, da bin ich mittlerweile sehr, sehr skeptisch, ob das ein Medium ist. Vielleicht für jüngere Menschen, sich schnell zu vernetzen und vielleicht sind die auch unbeschwerter da, wobei ich auch da höre von Bekannten zwischen 20 und 30, die sind auch total abgefressen. Ja.
Was ist da los? Wir begeben uns immer wieder in Zyklen, wo wir merken, tut mir eigentlich nicht gut, mache ich trotzdem. Wir hatten in der vergangenen Folge, hatten wir ganz klar die Definition, jetzt in Bezug auf soziale Medien nochmal, das ist das Gleiche, was Heroin macht. Das, was wir da angefüttert werden und was uns da den Kick gibt, ist ganz, ganz klar, da wird im Gehirn das Gleiche ausgelöst wie durch heftigste Drogen. So. Was würdest du sagen, treibt uns dazu, eine Sache, die uns letztlich nicht gut tut, trotzdem immer wieder zu konsumieren?
Ich glaube, das ist schwer, das als so eine allgemeine, so eine gesamtgesellschaftliche Diagnose zu formulieren. Und ich glaube auch nicht, dass alle so gestrickt sind. Sondern ich glaube, jene, die schwach sind, die sich schwach fühlen, die angeschlagen sind, die aus welchen Gründen auch immer traurig sind, sich einsam fühlen, Groll haben, wütend sind, enttäuscht sind. Ich glaube, die sind sehr viel anfälliger dafür. Ich glaube nicht, dass alle die Kontrolle verlieren, weil also in der Logik der Opiatabhängigkeit, wie du es gerade angesprochen hast, heißt es ja, ich steigere auch die Dosis, ich fange an, es zu verheimlichen, ich habe Entzug, wenn ich das, ja, es gibt eine regelrechte Entzugserfahrung, Absetzphänomene, wie die Psychiatrie das nennt. Darum glaube ich, muss man ein bisschen vorsichtig sein mit diesen Befunden. Aber ich für meinen Teil, der ja nun sich oft verstrickt, auch in so, was weiß ich, in sein Kopfkino und dann sich einsam fühlt oder noch einsamer fühlt, das ist jetzt nicht unbedingt, die sozialen Medien sind jetzt nicht der Königsweg daraus, würde ich sagen. Ja.
Okay. Ihr habt es ja vorhin schon gesagt, ich finde, das ist ein beeindruckender Schritt, den du da gehst, nämlich du hast schon angesprochen, die Scham, die da auch immer mitkommt, also in der Öffentlichkeit, sei es jetzt die kleine Öffentlichkeit im Bekanntenkreis oder halt eben so wie du es machst, wirklich da damit zu publizieren, die Scham, die damit einhergeht, zu sagen, so, ich fühle mich einsam. Das zu überwinden, empfinde ich als beeindruckenden Schritt. Was kriegst du denn als Rückmeldung darauf?
Also das Feedback ist sehr positiv. Die Leserbriefe, der Tenor ist ganz oft super, dass es jemand ausspricht. Ich konnte mich damit identifizieren. Danke, dass Sie darüber geschrieben haben. Also das ist ein... Also bislang, ich habe am Anfang immer mit sowas gerechnet wie, sag mal, wie lange willst du eigentlich diese Opferrolle noch bewirtschaften und du bist doch nicht einsam oder jetzt reiß dich zusammen oder was soll das ganze Selbstmitleid und so weiter. Das ist nicht passiert und das freut mich natürlich. Mhm. Es ging so weit, dass mir eine Leserbriefschreiberin meldete, dass Screenshots der Kolumne auf Tinder gepostet werden. Weil es gab eine Folge, da ging es um Dating-Plattformen und das hat mich schon sehr überrascht auch, ja.
Okay, dass es da auch thematisiert wird, was du geschrieben hast, weißt du in welchem Zusammenhang?
Also ich war auf 2 Dating-Seiten zwecks Recherche. Und jetzt, das klingt jetzt so wahnsinnig souverän und natürlich Auch da habe ich den Effekt übrigens bemerkt, ja, dann wie in so einen Tunnel reinzuraten und zu schauen. Und ich fand mich dann irgendwann selber so oll und ein bisschen und schäbig, weil ich dachte, es ist wirklich so wie durch Regal reinlaufen und sagen, nein, 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 das nehme ich mit, nein, nein, nein. Also mitnehmen im Sinne von, das like ich oder nicht. Mhm. Ja. Und im Rahmen dieser Zeit auf diesen beiden Plattformen, da war ein Profil einer Frau, die schrieb, die Frage, die vorgegebene Frage der Seite war, was suchst du hier auf dieser Seite? Mhm. Da schrieb die, ich habe es satt, einsam zu sein. Mhm. Und der Satz, der hat mich wirklich wie ein Faustschlag getroffen und ich dachte aber, das ist die Wahrheit. Und das schreibt aber sonst niemand. Nun kann man sagen, das ist nun auch nicht gerade der lila Launebär, mit dem man so durchs Bild tänzeln lässt, wenn man eine gute Figur machen will. Das ist natürlich erschütternd und krass. Aber es war eine wichtige, ernüchternde, kalte Dusche in diesem wirklich abgestandenen, lauwarmen Whirlpool von Selbstdarstellung, Eigenmarketing. Das hat mich, und das war der Ausgangspunkt auch für diese Kolumne, weil das ist, glaube ich, die Wahrheit auch sehr oft, ja. Und nicht, ja, ich möchte irgendwie, keine Ahnung, Kulturerfahrungen im europäischen Ausland machen und wenn du auch Sport magst und irgendwie, keine Ahnung, dies und das machen möchtest. Also da bin ich diese Direktheit und fast schon schockierende Ehrlichkeit, die hat mich sehr nachdenklich gemacht.
Kann ich total verstehen. Also so in einem ganz großen Bild ist es das, was wir hier bei Freunde fürs Leben auch immer wieder erleben. Also es geht ja um mentale Gesundheit, es geht um Depressionen und wir merken oft in Vorgesprächen mit GesprächspartnerInnen, dass so, ich weiß nicht, was mich da erwartet, wenn ich mich öffne zu diesem Thema. Und im Nachklang sind die Erfahrungen aber immer positiv. Also alle Gesprächsgäste, die wir jemals hatten, konnten hinterher immer nur berichten, was sie für ein positives Feedback darauf bekommen haben. Und eine große Dankbarkeit, danke, dass du das aussprichst. Weil es natürlich, das ist ja ein Irrglaube zu denken, ja, wahrscheinlich gibt es in Berlin nur zwei Menschen, die sich einsam fühlen oder so. Und das offenbar allein das Verbalisieren so bekräftigend wirkt für andere Personen, dass es einen durchweg positiven Aspekt hat eigentlich. Ich glaube, bringt dir wahrscheinlich persönlich nichts konkret, außer eine Bestätigung dieser Entscheidung, ändert aber vermutlich nichts an deinen Empfindungen.
Du meinst jetzt die publizistische Tätigkeit, ja. Ob ich dann hinterher denke, wow, das ist so viel weniger einsam, ich bin richtig gut drauf auf einmal.
Genau. Ja. Wenn du so sagst, merke ich, dass die Frage irgendwie echt nicht so gut war.
Nein, die ist gut. Der interessante Effekt, wenn ich, und ich glaube, das geht allen Schreibenden so, in dem Moment, wo ich sage auf dem Papier, ist das schon, ist das ja nicht mehr die außersprachliche Wirklichkeit, sondern es ist ich bin dann eine Figur im Text. Und das hat so einen ganz komischen Effekt. Dadurch werden mir Dinge klar, aber in gewisser Weise erlange ich auch eine gewisse Distanz zu mir. Ja, weil tatsächlich in dem Moment bin ich irgendwie so eine literarische Chiffre, die sich durch einen Text bewegt und natürlich bin das ich, ja, und das ist auch mein, und ich versuche das auch in keiner Weise zurechtzuschminken und also alles, was da drin steht, ist genauso passiert und trotzdem findet ja so im Medium so eine Verwandlung statt und dadurch werden mir so Dinge klar. Mhm. Beim Schreiben der Kolumne habe ich jetzt bei den letzten zwei Folgen gemerkt, es gab so eine Folge über 10 Tipps, wie ich, was ich machen kann, um aus dem Gröbsten mal wenigstens kurz rauszukommen und Luft zu schöpfen, wenn ich in so einem Einsamkeitsstrudel mich befinde. Und da habe ich beim Schreiben gemerkt, genau, das jetzt diese Figur, die müsste ich jetzt mal wirklich, ja, wie du gesagt hast, ermächtigen. Die muss jetzt mal ein bisschen den Hintern hochkriegen. Ja, es kann jetzt hier nicht immer nur wir können nicht immer nur die Befunde, wie schrecklich alles ist und wie dramatisch das sein kann. Jetzt mal den Hintern hoch, mein Lieber. Das hat mir gut getan und das war gut.
Voll interessant, weil wir da fast schon so bei dem Thema therapeutisches Schreiben sind. Haben wir auch schon Gespräche zugeführt hier. Genau, der therapeutische Effekt vom Schreiben und wie das halt eben die Distanz zur eigenen Person und zu den Ereignissen und darüber dann aber auch wieder eine Annäherung und eine ganz, ganz andere Beschäftigung damit mit sich bringen kann. Ja. Total spannend. Obwohl du es gar nicht mit dem Ansatz begonnen hast. So, aber schön zu hören, dass es diesen Effekt hat. Diesen
Rückkopplungseffekt hat,
ja. Total. Ist das, würdest du sagen, so Einsamkeit zu empfinden, gibt's einen Wandel in deinem Umgang damit? Oder worauf ich hinaus will, ist, lernt man damit zu leben? Oder ist es ein permanentes, eine Beschäftigung damit, so ich möchte diesen Zustand nicht haben und deswegen arbeite ich daran, aus diesem Zustand rauszukommen? Also durch die durch menschliche Begegnung in der Flexibilität, wie du sie vorhin beschrieben hast, wegzukommen von gesetzten gesellschaftlichen Definitionen von wie haben wir eigentlich zu leben und nur eine feste Beziehung macht glücklich und so weiter und so fort. Wie ist das für dich?
Das ist eine sehr gute Frage. Auch wenn ich das immer so schwer nur hinnehmen kann und mit so Zähneknirschen, aber meine Erfahrung ist doch, dass bevor ich irgendwas verändern kann, ist so was wie eine Selbstakzeptanz oder um es mal mit so einem sehr wolkigen Begriff zu sagen, so was wie Selbstannahme geben muss. Also wenn ich immer sage, ich will das nicht so, so will ich nicht sein, das nein, 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 das funktioniert nicht. Und ich habe eine Begabung fürs Einsamsein, ich habe irgendwie eine schräg verdrahtete Birne und bin auch es gibt eine schöne Formulierung in Goethes Werther, der nennt den Werther ein verzerrtes Original. Ja? Also es gibt so innere Verzerrungen und das jetzt irgendwie zurechtbiegen zu wollen, so je länger ich mich mit dem Thema beschäftige, es geht erstmal um so eine Akzeptanz. Mhm. Ja. Genau, und nicht darauf zu bestehen, aber es müsste doch so sein, es müsste doch so sein, es müsste doch so sein. Und der Weg aus einer Einsamkeit kann quasi durch über so ein, es ist fast so ein paradoxer Move zu sagen, versuch mal, und auch das ist wieder ein sehr, sehr aufgeladener und vielleicht ein bisschen cheesy Begriff, aber ich versuche erstmal so ein bisschen dankbar zu sein für das, was ist, ja? Anstatt zu sagen, ich bin wieder so allein und einsam dieses Wochenende und wieder und anstatt zu sagen, ja, aber du hast einen Freund, zum Beispiel einen guten Freund, der hat eine Familie, der ist jetzt in seiner Datsche, ja, aber er hat heute Morgen kurz eine Nachricht geschrieben und es geht ihm gut und es geht dir, du bist nicht krank und der ist nicht krank und er, wie er seine Kinder aufzieht, das ist toll zu sehen und so quasi eine positive Inventur zu machen. Und das sind natürlich jetzt alles so Tricks aus der Mottenkiste des Behaviorismus vermutlich, ja, oder der Verhaltenstherapie, aber also das ist ein mächtiges Prinzip, zum Beispiel Dankbarkeit, Akzeptanz und Dankbarkeit und damit anzufangen. Das heißt nicht zu sagen, wow, das ist ja wieder so toll, der ganze Weihnachtswoche mehr oder weniger bis auf zwei Treffen zum Kaffee wieder da zu sitzen oder wieder in diesen Einsamkeitsstrudel zu versinken von, was weiß ich, Schamgefühlen, Selbstzweifeln, Groll, aber ich glaube, es fängt mit so einer Akzeptanz an und Dankbarkeit. Das muss ich mir richtig mental verordnen. Ja, so eine Liste schreiben mit Dankbarkeit. Wofür bin ich heute dankbar? Ja, und dann stelle ich fest, ja, also es war vielleicht ein erstmal einsamer Tag mit viel Einsamkeitserleben. Aber da war die beiden netten Männer in der Kirche. Da war, was weiß ich, die SMS von so und so, eine Anfrage von eurem Verein, ja, kommst du in unseren Podcast und so weiter. Und dann dann kann sich was verändern. Aber es fängt mit so einer Akzeptanz an. Und ich werde, glaube ich, nicht mehr, jetzt habe ich sehr weit ausgeholt, aber ich werde nicht mehr der sportlich heiter, selbstbewusste Familienvater mit 3 Kids und keine Ahnung, Mountainbiking, Trekking in den Ferien, das werde ich nie werden, das kriege ich gar nicht hin, ja. Vieles, was ich mir so immer so gewünscht habe oder von dem ich glaubte, ich müsste es haben, wäre, glaube ich, gar nicht gut für mich, ja.
Von denen gibt's auch schon echt viele.
Ach ja, ich find's toll zu sehen, wie, also wenn ich das vergleiche mit meiner, weil wir es vorhin angesprochen haben, also meinen Eltern und deren Generation, wie einsam die waren und isoliert und wie sie auch ihre Kinder erzogen haben. Und das sage ich jetzt ohne bitteren Vorwurf, das ist einfach ein Faktum, ja. Und wenn ich jetzt sehe, diese Eltern zwischen, was weiß ich, 30 und Mitte 50 oder Mitte 40, ja, das ist so ein himmelweiter Unterschied. Und das ist so viel besser und respektvoller und auch liebevoller. Und vielleicht auch sind dann Menschen auch weniger anfällig für so ein Einsamkeitstalent. Da werden dann vielleicht andere Talente eher gestärkt.
Aber ich fand, also du meinst gerade, du hast so weit ausgeholt, aber ich fand das gerade total, total interessant und gut. Also ich mag ja so klare Handlungsanweisungen, so, hey, das und das kann dabei helfen. Gibt es was, wo du sagen würdest, das sind die Dinge, die dir in deinem Umfeld eine Unterstützung sind? Also wenn ich jetzt eine Person bin, die merkt im Umfeld so, oh, ich glaube, die Person, die könnte einsam sein, was kann ich herantragen als nicht, vielleicht gerade als Person, die diesen Zustand gar nicht kennt? So, was ist eine Hilfestellung, wo ich sage, es ist ja manchmal schwer, so Grenzen zu überwinden, ne? Also gerade wenn es halt dann nicht eine super enge Freundschaft ist oder so. Ich will auch Menschen nicht zu nahe treten. Ich will sie auch nicht, übergriffig sein.
Aber das ist oft schon der Fehler. Ich kann das natürlich total verstehen. Genau, man will nicht als übergriffig erscheinen in so einem sozialen Kontext. Man will nicht aufdringlich sein, den anderen womöglich noch beschämen. Aber ganz ehrlich, im Zweifelsfall den Anruf machen oder zu sagen, hey, du siehst irgendwie, dir geht's nicht gut oder was? Oder wie geht's dir eigentlich, ja? Den Anruf machen, die Nachricht schreiben, auch auf die Gefahr hin, dem oder der anderen lästig zu sein. Also der besagte Freund, mit dem ich jetzt seit vielen Jahren verbunden bin, zum Beispiel Kontinuität ist einfach sehr wichtig, ja. Also er ist jemand, der sehr präsent ist und sehr kontinuierlich, also anruft, oder oft wenn es nur Kurzanrufe sind, oder es sind Nachrufe, oder es ist ein Foto, ein gesendetes, nettes Bild von, was weiß ich, der Familie irgendwo, oder irgendwas Lustiges. Also Kontinuität ist sehr wichtig, also das kann ich nur empfehlen, da vielleicht über die eigenen inneren Hemmungen hinwegzugehen. Dann macht man halt nicht Bella Figura und im Zweifelsfall sagt die oder derjenige, was wollen Sie eigentlich von mir? Oder nein, lassen Sie mich in Ruhe. Aber ich glaube, das wird ganz oft, also ich erlebe das anders. Und ganz wichtig auch, total trivial, ans Telefon gehen. Es geht ja heute niemand mehr ans Telefon. Ich weiß nicht, ob das dir auch so geht, wenn du jemanden anrufst. Die Leute gehen nicht mehr ans Telefon. Nur noch ganz, also wir schreiben hin und her, schreiben und schreiben und schreiben und schreiben und schreiben. Sprachis, Sprachnachrichten. Ich hasse es. Und ja, aber ich habe schon erlebt, ich rufe jemanden an, die Person geht nicht dran und schreibt mir eine Sekunde später eine Nachricht. Oder jemand ruft mich an, ich verpasse es nun wirklich aus Versehen, ich rufe 30 Sekunden später zurück, die Person geht nicht mehr dran, was ist in den 30 Sekunden passiert? Was ist passiert? Eine Naturkatastrophe. Keine Ahnung, was passiert ist. Ich weiß nicht, welches Szenario da denkbar ist, dass man innerhalb dieser 30 Sekunden haben sich die Lebensumstände so radikal verändert, dass die Person jetzt nicht mehr, du merkst schon, wie ich mich aufregen kann. Also geh ans Telefon, ja. Ich gehe mittlerweile auch oft, habe ich gar keine Lust, ans Telefon zu gehen. Da denke ich, ach nee, jetzt der, oh, verdammt. Aber ich gehe dran, ist immer gut. Ist immer gut. Und nicht wieder, wir schreiben da, wir schreiben dort, wir verschieben es auf, was weiß ich, XYZ. Also das zum Beispiel wäre jetzt mal so ein konkreter Tipp.
Super. Ich liebe konkrete Tipps und das ist eine
sehr trivial, aber
funktioniert. Ja, manchmal sind es die einfachsten Dinge. Also und das bestätigt sehr das, was wir bei Freunde fürs Leben auch immer proklamieren, nämlich Reden hilft. Also und dazu gehört übrigens auch Zuhören. Also nicht nur Reden, sondern auch Zuhören und Austausch, Kommunikation und füreinander Dasein. Und klar, du sagst es, es klingt so trivial, aber wenn man es mal runterbricht, dann sind es ja genau die Sachen. Also und das ist ja das, was miteinander ausmacht, füreinander da zu sein und halt nicht permanent zu sagen, Niklas, lass morgen treffen, wir können ja dann nochmal abklären, welche Uhrzeit und wo, können wir nochmal 50 Mal hin und her schreiben.
Eine Unsicherheit, eine Unverbindlichkeit. Ja. Es ist noch mehr Stress. Das Ganze kriegt so einen Assessment-Charakter. Also zumindest auch auf Dating-Plattformen. Ja. Dieses Assessment-Gefühl. Ich muss in irgendeiner Weise arbeiten für die soziale Nähe. Das müssen wir auch natürlich, weil wir alle eingespannt sind in gewisse Strukturen und viel zu tun haben und pipapo. Aber genau wie du sagst, das verstärkt diese, das ist noch ein, sind zusätzliche Stressoren und das muss nicht sein. Mhm. Und wenn ich mich schwach fühle, und das gehört ja alles in den Kontext des Einsamkeitsempfindens hinein, schwach, irgendwie schäbig, irgendwie nicht cool, wie auch immer wir das jetzt nennen, dann ist das erschwert es noch umso mehr, ja.
Okay. Ich würde sagen, wir haben Aufträge. Wir haben jetzt irgendwie einen Auftrag. Wir haben, finde ich, wirklich schöne Handlungs...
Ich ruf dich morgen an. Und wie du
gehst. Ja, wir tauschen Nummern aus und... Oh,
wenn ich dann morgen nicht... schon wieder an. Er ruft jetzt jeden Tag viel. Hallo.
Wenn ich nicht rangehen sollte, dann nur, weil es gerade ein Naturereignis gab. Also nicht absolut. Und meine Lebensumstände sich dermaßen verändert haben in dem Moment, dass ich tatsächlich nicht kann. Das musst du mir nachsehen. Ich bin jemand, der, wenn er nicht... rangehen kann, dann aber zumindest bei der nächstbesten Möglichkeit zurückruft.
Cool.
Ich verspreche, es kann ich ja hier behaupten, kann ja kaum jemand nachprüfen, aber ich schwöre, es ist so. Daniel, bevor wir zum letzten Punkt des Gesprächs kommen, möchte ich schon mal sagen, so großen Dank für deine Auskunft. Für deine, ich weiß, du schreibst eine Kolumne zu dem Thema, aber trotzdem für deine Offenheit, da auch nochmal so drüber zu sprechen. Also weil es so Einblicke gewährt und ich glaube, für ein Verständnis sorgt, was geht da in einem vor? So, mir danke hilft das sehr. Und jetzt bin ich total, und da freue ich mich jetzt auch schon seit einer Stunde drauf, immer parallel, ich höre dir aufmerksam zu, aber ich freue mich trotzdem schon seit einer Stunde drauf, einen Lieblingssong von dir zu erfahren für unsere Kopfsalat-Songs-Playlist, die wir haben. Und ich muss gestehen, dass ich dein Buch Hip-Hop nicht gelesen habe. Ich werde das aber nachholen. Ich werde es definitiv nachholen. Nicht zuletzt aufgrund meiner großen Affinität zu dieser Musikrichtung. Und bin sehr gespannt auf einen Song von dir.
Ja, also ist aber kein Hip-Hop-Song, ist ein Soul-Song, den ich sehr oft morgens höre, weil er wirklich, weil schon im Titel geht es um so eine positive Energie und der Song vermittelt es auch. Und das ist ein Soul-Sänger, den ich sehr, sehr mag, der so ein bisschen im Schatten von Marvin Gaye und so weiter in den 70ern am Start war. Das ist Leroy Hudson, heißt der. Und der Song heißt Positive Forces.
Okay. Und der ist so eine Energiespritze für dich
am Morgen? Das ist eine totale Energiespritze, ja.
Oh, voll gut. Ich kenne ihn nicht, muss ich gestehen. Also den Artist, ja, den Künstler, aber ich habe den Titel jetzt nicht. Aber umso mehr freue ich mich drauf. Ich hab mehrere Sachen im Kopf, die teilweise, ehrlich gesagt, ein bisschen zu traurig sind. Okay, ich lege mich trotzdem fest, auch ein älterer Titel, nicht ganz so alt, aber Megalo. Den ich einfach sehr, sehr schätze aufgrund seiner tollen Texte. Und es ist jetzt gar kein klarer Bezug zu unserem Thema hier, aber der Track Was ist das? Und ist auch schon ein paar Jahre alt, wie gesagt. Aber ist so ein Song, an dem ich alles schätze, weil er so für Hip-Hop steht. Also er hat so eine Rotzigkeit, die aber immer eine positive Energie behält. Und das ist für mich auch ein Song, der mir auf jeden Fall Kraft gibt und und im wahrsten Sinne des Wortes irgendwie ein Selbstbewusstsein. Also den zu hören und denkst so, ja, danke. Danke, Megalo.
Hip-Hop kann das gut, ne?
Ja, total gut. Ja, bis hin zu, dass ich wirklich auch manchmal Hip-Hop höre, also wo die Texte so sind, dass man jetzt nicht sagen kann, das ist mein Weltbild. Aber die Energie, die da drin steckt und die so von Selbstbewusstsein strotzt, dass sich das überträgt. Das mag ich an Hip-Hop gern. Wie gesagt, vielen Dank für das Gespräch, Daniel. Wenn euch dieser Podcast gefällt, natürlich wie immer, abonniert ihn, dann erfahrt ihr von neuen Folgen. Ihr wisst, dass es frnd.de gibt, die Website, wo ihr weitere Informationen erhaltet, wenn ihr euch mehr informieren wollt über mentale Gesundheit, wenn ihr Anlaufstellen erfahren möchtet. Es gibt frnd.tv, das ist unser YouTube-Kanal, wo wir noch mehrere Talk-Formate haben. Schaut da gerne vorbei. Ansonsten passt auf euch und euer Umfeld auf. Wir haben gerade wieder viel darüber gelernt. Reden kann helfen, zuhören erst recht, ist alles willkommen. Uns bleibt jetzt nur noch eins zu sagen. Tschüss.
Wenn ihr euch nicht sicher seid, ob ihr selbst unter einer Depression leidet oder Freunde, Verwandte und Bekannte, dann geht zur Hausärztin oder zum Hausarzt. Infos zu weiteren Anlaufstellen und Krisenberatungen findet ihr auf der Homepage von Freunde fürs Leben auf frnd.de. Dort könnt ihr den Verein und damit auch diesen Podcast mit Spenden unterstützen. Diese Folge ist Teil unserer Sonderedition Einsamkeit. Dieser Themenschwerpunkt wird durch die KKH, die Kaufmännische Krankenkasse, gefördert. Kopfsalat gibt's überall, wo es Podcasts gibt und auf der Homepage von Freunde fürs Leben unter frnd.de/podcast.
Was glaubt ihr denn, was ihr seid? Verdammt nochmal! Verrückt oder sowas? Ihr seid es nicht!
Kopfsalat, der Freunde fürs Leben Podcast.